Europa steckt in der Krise und fast alle Länder der Union müssen in ihren künftigen Haushalten viele Milliarden einsparen. In Deutschland führte die Haushaltsdebatte zu einer teils recht heftigen Diskussion um den Verteidigungshaushalt. Kriegsminister von Gutenberg preschte mit der Idee vor, die Wehrpflicht auszusetzen und wurde schnell von seinem Parteivorsitzenden Horst Seehofer gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel wieder zurückgepfiffen. Wir wollten von Claudia Heid von der Informationsstelle Militarisierung aus Tübingen wissen, ob auch in anderen Ländern Europas die Kriegsbudgets auf dem Prüfstand stehen.
Also unter den 15 Ländern mit den weltweit größten Militärausgaben stehen 7 NATO-Mitglieder und 5 EU-Mitgliedstaaten. Durch die Finanzkrise verstoßen nun viele Euro-Länder gegen den Stabilitätspakt und müssen entweder Ausgaben einsparen oder mehr Geld einnehmen. Heute am Montag hat die Bundeskanzlerin verkündet, dass, Zitat, die deutsche Bundeswehr in den kommenden Monaten einer gründlichen Revision unterzogen wird und Einsparungen erfolgen werden. Wie sieht es in den anderen europäischen Ländern aus? Sehen Sie Veränderungen auf die Rüstungsausgaben in Europa zukommen?
Wir können damit rechnen, dass die Lügen in Europa zunehmen werden. Wir werden höchstwahrscheinlich eine zumindest nominale, sich verringernden Verteidigungsetat haben in ganz vielen Ländern. Also dass in dem, was in den offiziellen Haushalten auftauchen wird, tatsächlich weniger für die Militärs und weniger für Krieg ausgegeben wird. Aber keiner der EU- und NATO-Staaten hat bis jetzt gesagt, wir wollen weniger Krieg führen. Keiner hat gesagt, wir wollen Armeen, die nur noch für die Verteidigung da sind und nicht mehr in aller Welt Interventionen führen. Und da sowohl EU und NATO am Interventionismus festhalten, können wir fest davon ausgehen, dass die Gelder dafür auch zur Verfügung gestellt werden. Sie werden nur zukünftig immer mehr aus anderen Haushalten finanziert werden als aus den direkt nationalen Haushalten, wofür in der Zukunft unter anderem die EU-Haushalte notwendig sein werden.
Es sind ja jetzt auch immer wieder Privatisierungen, zumindest beim US-Militär in großem Stile, dafür verantwortlich, dass diese Haushalte nicht mehr unbedingt die wirklichen Ausgaben widerspiegeln. Gibt es auch in Europa einen Trend, einfach Dienstleistungen auszulagern aus der Armee?
Es gibt zum Beispiel in der Bundeswehr diesen starken Trend zu sogenannten Public-Private Partnerships, also diese öffentlich-privaten Partnerschaften, dass Dinge wie die Verpflegung der Militärs oder wie der Betrieb von zivilen oder teilzivilen Fahrzeugen nach außen verlagert wird, wobei die Finanzierung dessen immer noch aus dem Verteidigungshaushalt gemacht wird. Also zumindest in Deutschland gibt es zwar einen Privatisierungstrend, aber auf dieser Ebene noch keinen Verschleierungstrend für die Ausgaben. Die Verschleierung werden wir sehr viel mehr haben in dem Bereich der Rüstungsforschung, der Rüstungskooperation, die zum Beispiel über EU-Forschungsetats abgewickelt wird.
Und wie sieht's aus mit der europäischen Einsatztruppe? Es gibt ja auch so ein europäisches Militärprojekt. Kann das auch so irgendwie aus Rationalisierungsgründen weiter vorgebracht werden, dass sie sagen, okay, eine Armee zentraler braucht irgendwie weniger Geld? Ist das eine Argumentationsschiene oder ist da der Nationalismus immer noch zu groß in Europa?
Nun, ich muss dazu sagen, dass ich die Vorstellung einer einzigen schlagkräftigen europäischen Armee fast noch grausamer finde als die Vorstellung vieler kleiner, aber nur begrenzt schlagfähiger nationaler Armeen. Deswegen weiß ich da nicht, ob ich jetzt Pest, Cholera oder Malaria besser finden soll oder nicht. Für mich ist das alles etwas, was man ablehnen kann. Es gibt die Tendenzen, aber das ist politisch keineswegs so klar, das Signal, eine europäische Armee haben zu wollen, wobei der Lissabon-Vertrag genau vorsieht, eine solche, also eine gemeinsame europäische Verteidigung auch zu organisieren. Also es läuft schon immer mehr darauf hin, eine zentralisierte Armee oder zumindest zentralisierte Befehlsstrukturen zu haben. Und damit werden dann natürlich Sachzwänge geschaffen, wenn es auf Brüsseler Ebene die Entscheidung gibt, zum Beispiel die European Battle Groups auszuweiten. Es gibt sie ja schon, aber noch weiter auszuweiten, sie einzusetzen, dann wird sie auch in Zukunft auf Brüsseler Ebene finanziert werden, was aber schlussendlich bedeutet, dass die Finanzierung doch wieder jeweils national stattfinden muss, aber in den nationalen Haushalten nicht mehr auftaucht. Also das gibt da wirklich sehr viel, wo wir damit rechnen müssen, dass Verschleierung immer mehr zunimmt und demokratische Einflussnahme deine Entscheidung immer weniger werden wird, weil es dann Sachzwänge sind, die in Brüssel eben so entschieden wurden. Da kann man eben nichts machen, so als Argumentationsmuster.
Okay, ein bisschen ein Sonderweg beschreitet die Bundesrepublik bei dem Thema der Wehrpflicht. Also es ist auch Polen hat jetzt beschlossen, bis 2011 seine Armee umzubauen und die Wehrpflicht abzuschaffen. Außer Dänemark, den deutschsprachigen Ländern, Finnland und Lettland gibt es eigentlich keine Wehrpflicht mehr in der EU. Die meisten haben sich da für eine Berufsarmee oder eine Freiwilligenarmee entschieden. Ist die Wehrpflicht denn teuer? Spielt das eine Rolle in der Finanzierung der Bundesrüstungsausgaben und so?
Naja, die Wehrpflicht ist mit über einer Milliarde, die das jedes Jahr kostet, nicht ganz billig. Das ist Gelder, die sich für Auslandseinsätze doch relativ gut ausgeben lassen würden. Auf der anderen Seite ist es so, dass jetzt schon die Bundeswehr mit der Wehrpflicht ein massives Rekrutierungsproblem hat. Dass es sehr, sehr schwer fällt, junge Menschen, vor allem solche, die auch Alternativen, berufliche Alternativen haben, zu überzeugen, zur Bundeswehr zu gehen. Also junge Menschen, die ein Abitur haben, die einen Studienabschluss haben, wenn sie es irgendwie machen können, landen nicht bei der Bundeswehr, aber diejenigen braucht sie als Ingenieure, als Piloten, als Ärzte und die bekommt sie jetzt schon nicht. Und die Wehrpflicht ist eine Möglichkeit, in weitere Kreise der Bevölkerung zu kommen, um Rekrutierung stattfinden zu lassen. Das heißt, die Wehrpflicht spielt gerade eher die Funktion eines erweiterten Rekrutierungspools, aus dem die Bundeswehr schöpfen kann.
Gehen Sie denn davon aus, dass im Zuge dieser Haushaltsdebatte und so die Wehrpflicht wirklich essentiell angegriffen wird? Oder ist das was, was die CDU und CSU vor allem nicht zulassen werden?
Ich gehe davon aus, dass sie nicht essentiell angegriffen wird, obwohl es Teile innerhalb der CDU, CSU, ganz besonders natürlich bei der FDP gibt, die die Wehrpflicht gerne abschaffen würden.
Mehr Informationen zur Rüstung in Deutschland und Europa findet ihr auf der Homepage der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen unter www.imi-online.de.